diesem Leben fahren wir mal manchmal weg auf Besuch oder in Urlaub oder besuchen jemand und dann freuen wir uns gewöhnlich immer, wenn wir wieder nach Hause kommen. Aber es wird einmal ein Ort sein, wo wir alle einmal wirklich ewig zu Hause sein werden. Wenn zuletzt ich daheim, obwohl wir da noch nicht gewesen sind. Aber ich denke, wenn wir da sein werden, werden wir uns gleich zu Hause fühlen. In der Herrlichkeit mit Gott. Wir haben hier am letzten Sonntag mit der Frage angefangen, was ist Glück? Die Frage, ob ein Mensch wirklich glücklich ist, wir wollen eigentlich auch uns selbst fragen, bin ich glücklich? Oder wenn wir vielleicht sagen, ich kann nicht sagen, dass ich glücklich bin, wo finde ich dann das Glück? Was ist der Weg zum Glück? Wie kann ich wirklich glücklich sein? Viele Menschen suchen Glück in den Dingen dieser Welt, in der Unterhaltung, in der Bequemlichkeit. Manche suchen Glück in Liebe. Manchmal heiraten sie 3, 4, 5 Mal und hoffen jedes Mal, dass sie endlich mal eine glückliche Ehe finden würden. Aber wir haben in der Bibel einen Abschnitt, Bibelabschnitt entdeckt, wo 9 Mal das Wort Glück oder glückselig gebraucht wird. Diesen Bibelabschnitt müssen wir einmal genauer untersuchen, denn wir sehen, dass uns in diesen Versen der Weg zum wahren Glück gezeigt wird. Und das ist nicht bloß ein Glück, wie ich schon letztens sagte, wenn man in dieser Woche, wenn jemand in Santa Cruz war, hat gesehen, dass manche Menschen, dass ihnen das Glück vom Wochenende noch nicht ganz abgewischt war. Manche waren noch ein bisschen blau, die anderen noch ein bisschen rot. Aber so langsam verblasst das Glück. Heute wird es vielleicht noch einmal im Bett angeschielt. Aber das ist so ein Glück, das dann morgen, übermorgen wieder vorbei ist. Dieses Glück, von dem wir hier reden, ist ganz anders. Da ist das griechische Wort Makarios und das bedeutet höchst gesegnet, glücklich, sehr erfreulich. Dieses Wort im Urtext, Makarios, das wird im Neuen Testament 50 Mal gebraucht. Und fast jedes Mal, oder sehr oft wenigstens, spricht es von dem Glück, von dem ewigen Glück, von der Seligkeit. Also das höchste Glück, was wir uns vorstellen können, das steckt in diesem Wort drin. Lasst uns Matthäus Kapitel 5 aufschlagen und hier den Pfad, den Weg zum Glück noch einmal vorlesen. Ich beginne hier in Matthäus 5 mit dem 3. Vers. Glückselig sind, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Glückselig sind die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen und allerlei Übles über euch behaupten, indem sie lügen. Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gelebt haben. In diesen Versen haben wir einen 100% sicheren Weg zum wahren Glück. Garantisado, wenn du glücklich werden willst, wenn du diese Verse auslebst, ich garantiere dir aufgrund des Wortes Gottes, du wirst ein höchst glücklicher, zufriedener Mensch werden. Wir haben gestern angefangen, letzten Sonntag angefangen, um zu sehen, wie man zu diesem Glück kommt. Der erste Schritt haben wir in Vers 3 gesehen, heißt es, glückselig sind, die geistlich arm sind. Wir haben gesehen, dass da eigentlich der Weg zum Glück anfängt, wenn ein Mensch erkennt, ich bin total bankrott. Ich bin so arm, dass ich nicht mal 2 Cent in meiner Tasche habe. Das ist, was das Wort hier bedeutet, geistlich arm. Also, dass wir wirklich rein nichts haben. Wenn wir so von Herzen demütig sind, wenn wir so vor Gott stehen und sagen, Herr, all meine eigene Gerechtigkeit, all meine eigene Anstrengung, es ist nichts. Wenn wir das erkannt haben, dann haben wir den ersten Schritt auf dem Weg zum Glück gemacht. Und heute, morgen wollen wir den zweiten Schritt sehen. Es heißt hier in Vers 4, wir wollen heute unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Vers 4, glückselig sind, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Was bedeutet das? Glückselig sind, die Leid tragen. Das ist auch wieder so ein Ausschnitt in Gottes Wort, der nach dem unserem menschlichen Denken auf dem Kopf steht. Glückselig sind, die Leid tragen. Nein, die Weltmenschen würden doch sagen, glücklich sind die, die kein Leid in ihrem Leben haben. Aber hier sehen wir wieder, scheint so der Vers ist umgedreht. Jesus sagt, es ist kein Schreibfehler. Glückselig sind, die Leid tragen. Was bedeutet dieser Vers? Leid tragen. Ich stelle mir schon vor, da hebt jemand die Hand und sagt, ich weiß, was das bedeutet. Wenn wir uns das Leben extra schwer machen, anstatt Strom von Cray reinleiten, uns einen Generator versuchen anzumachen und uns damit ablagen, wenn wir lieber mit Pferd und Buggy fahren, wenn wir lieber Eisenreifen haben und uns versuchen, so schwer wie es nur geht, dann bin ich besser als die anderen. Dann heißt es hier, glückselig sind die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Ist das, was damit gemeint ist? Ich glaube, wir alle wissen, das ist nicht damit gemeint. Könnte es dann vielleicht meinen, glückselig sind die Leidtragenden, dass es bedeutet, wer einfach viele Schwierigkeiten im Leben hat, wer durch viel Leiden durchzugehen hat. Vielleicht hat jemand einen schweren Autounfall erlebt. Oder bei jemand in der Familie ist ein behindertes Kind geboren. Und jetzt müssen die Eltern das Kind von klein bis groß immer versorgen. Von oben bis unten und immer darum sein. Bedeutet das vielleicht, wenn jemand arm ist, wenn jemand nicht genug Geld hat, bedeutet das vielleicht, glückselig sind die Leidtragenden? Und wieder müssen wir sagen, das ist nicht damit gemeint. Denn wir können uns das ja nicht aussuchen, ob wir jetzt ein gesundes oder ein krankes Kind zum Beispiel bekommen. Und dann würde ja Gott manche bevorzugen, manche würde er glückselig machen und die anderen nicht. Also wenn das das Leid wäre, wenn das damit gemeint wäre. Ich denke, wir verstehen, es spricht hier nicht von dem Leid allgemein, was es auf Erden gibt. Was meinte Jesus dann damit? Oder meinte er einfach die Menschen, die ständig über ihr Leid klagen? Meinte er das vielleicht? Glückselig sind die Leidtragenden, aber auch nein. Es heißt hier nicht, glückselig sind, die über ihr Leid klagen, sondern es steht hier, glückselig sind, die da Leid tragen. Also nicht, dass wir immer unzufrieden sind und bloß den anderen sagen, wie schwer wir es haben und wie schwer es uns geht. Nein, das ist nicht da, nicht über das Leid klagen, sondern es heißt hier, glückselig sind, die Leid tragen. Nun, wir haben gesehen, es gibt verschiedene Arten von Leiden. Was meinte dann Jesus hier? Glückselig sind, die Leid tragen. Das Wort, das hier wieder im Urtext gebraucht ist, ist das griechische Wort penteo. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, so ein schweres Leid in seinem Leben haben, dass also wirklich extrem große Trauer, ein sehr, sehr schweres Leid oder Trauer über etwas. Das ist ein strenges, ein scharfes Wort, was gebraucht wird, wenn jemand zum Beispiel am Grab eines geliebten Menschen steht und dann in Tränen ausbricht, vielleicht sogar fast nicht stehen kann, zusammenbricht und Leid trägt. Hier heißt es, so ein Leiden ist gemeint und das heißt, glückselig sind die, so Leid tragen. In Psalm 34 ist dieses ein bisschen deutlicher beschrieben. Bloß als ein Beispiel. Also eine tiefe Trauer, das ist, wo einer wirklich innen leidet. Psalm 34, Vers 19, das heißt hier so: Der Herr ist nahe bei denen, deren Herz zerbrochen ist, und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. Fertig, der Mensch ist kaputt. Er ist einfach zerbrochen. Er ist zerschlagen. Das ist so eine tiefe Trauer. Das ist das Wort, was hier gebraucht wird. Es meint nicht bloß, dass wir etwas bedauern, dass wir vielleicht etwas verloren haben, dass wir bloß etwas bereuen. Man kann zum Beispiel nämlich, wenn wir jetzt von Sünde sprechen, ein Leid tragen über Sünde. Das ist, was hier gemeint ist. Es gibt sowas, dass Menschen ihre Sünde eigentlich noch lieben. Aber was sie nicht lieben, was ihnen leid tut, das sind die Folgen der Sünde. Also nehmen wir einer zum Beispiel, mag immer noch trinken. Alkohol. Und das will er sich am liebsten nicht entgehen lassen, aber es tut ihm wirklich leid, wenn er dann wieder getrunken hat und was er dann wieder angestellt hat und was er gesagt hat und wie er nach Hause gekommen ist und wie er seine Frau traurig gemacht hat und seine Kinder und so. Ja, das tut ihm dann leid. Er bereut das, dass er wieder sowas gemacht hat. Aber seht, er bereut die Folgen der Sünde. Aber er hat nicht wirklich eine tiefe Trauer, ein Leiden über die Sünde selbst. Und da ist ein Unterschied. Ich möchte uns zwei Männer zeigen, die beide eine Reue hatten, die aber verschieden war. Sind beides Jünger unseres Heilandes. Den ersten nehmen wir mal als Beispiel, Judas Ischariot. Matthäus Kapitel 27 möchte ich uns ein paar Verse lesen, nachdem Judas den Heiland verkauft hat, um 30 Silberlinge. Matthäus 27 lese ich mal ab Vers 3. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tod verurteilt war, reute es ihn. Sehen wir hier eine Reue, ein Leidtragen, reute es ihn, und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten zurück und sagte: Ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie sagten: Was geht uns das an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Judas reute es, was er getan hat. Es reute ihn, dass er Jesus, seinen Meister, für 30 Silberlinge verkauft hat. Als er jetzt gesehen hat, was passiert ist, und er wollte das Geld auch gar nicht mehr haben, er hat es bloß von sich in den Tempel geworfen. Aber wisst ihr, das Wort, was hier gebraucht wird in Vers 3, reute, da reute es ihn. Das ist das Wort im Urtext Metamelomai, und das bedeutet, sich hernach um etwas kümmern. Hernach besorgt sein. Also, nachdem etwas schon passiert ist und nachdem das rausgekommen ist, nachdem man in die Enge gekommen ist, okay, dann tut es einem leid. Ach, hätte ich das doch nicht getan. Aber nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir Simon Petrus. Bloß ein Kapitel zurück, Matthäus 26, in Vers 69, lesen wir: Petrus aber saß draußen im Hof, und es trat eine Magd zu ihm und sagte: Und du warst auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sagte: Ich weiß nicht, wovon du redest. Als er aber in die Torhalle hinausging, sah ihn eine andere und sagte zu denen, die dort waren: Dieser war auch mit Jesus, dem Nazarener. Und er leugnete wieder und schwor dazu: Ich kenne den Menschen nicht. Und nach einer kleinen Weile traten die Umstehenden hinzu und sagten zu Petrus: Wahrlich, du bist auch einer von ihnen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an zu fluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und gleich darauf krähte der Hahn. Da erinnerte sich Petrus an die Worte Jesu, als er zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und jetzt kommt es. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Was Petrus hier gemacht hat, er ging hinaus und weinte bitterlich. Das ist dieses tiefe Leiden, das ein Mensch haben soll, wo es in den Seligpreisungen heißt, selig sind die, da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Dieses zerbrochene Herz, dieses Weinen über die eigene Sünde. Also das ist nicht ein Mensch, der seine Sünde noch lieb hat. Das ist nicht, der sagt, ich kann es einfach nicht aufgeben. Ja, das tut mir leid, aber... Und sich irgendwie versucht auszureden. Nein, das ist ein Leiden, wo ein Mensch wirklich völlig zerbrochen ist. Das Glück oder die Glückseligkeit in meinem und deinem Leben wird von dem abhängen, worüber du traurig bist oder worüber du zerbrochen bist. Also Glückseligkeit hängt davon ab, worüber du weinen kannst. Zum Beispiel, wenn wir über die Sünde in unserem Leben oder auch über die Sünde im Leben anderer Menschen lachen können, weißt du, dann sind wir in einer großen Not. Dann stehen wir in einer großen Gefahr. Ich war vor kurzem mit Paul bei der FeldCC, um da einen Dissident rauszuholen. Da musst du ja stundenlang warten. Und dann waren in dem Raum Bildschirme aufgestellt. Und alles, was da hatten, also man musste da auf die Nummer warten, aber da lief Spaß. Eine Stunde nach der anderen. Ich denke den ganzen Tag. Das kanadische Programm Just for Gags oder so ähnlich wie das deutsche Programm, vielleicht kennen das manche, verstehen sie Spaß. Also ein Spuß nach dem anderen, ein Spuß nach dem anderen. Manches ist auch wirklich lustig. Aber wisst ihr was? Ich habe da Angst bekommen, als ich da eine Weile zugeschaut habe. Da ist mal ein Spaß, der vielleicht wirklich nicht schlimm, einfach interessant vielleicht ist. Aber dann sind da solche Späßchen drin, wo einfach Menschen lustig sich machen über Sünde, über Ehescheidung, über Hurerei, über Homosexualität, über all dieses. Das wird so reingeflochten, da ist ein Spaß nach dem anderen. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Wenn wir sowas nochmal sehen sollten, gleich ausmachen. Nicht über Sünde lachen. Das ist überhaupt kein Spaß. Wenn wir über Sünde lachen, dann tun wir genau das Gegenteil von dem, was hier in Matthäus 5, Vers 4 steht, wo es heißt, glückselig sind, die da Leid tragen. Wenn wir sowas sehen oder sowas hören, dann sollten wir darüber Leid tragen, über diese Sünde zerbrochen sein. Lache niemals über Sünde. Versuche auch nicht, Sünde irgendwie zu ignorieren oder auch in deinem eigenen Leben, die einfach zu übergehen, die versuchen zu vergessen. Das ist nicht Leid tragen über die Sünde. Selig sind die, da Leid tragen. Das bedeutet, wenn ein Mensch erkennt und ihm klar ist, wie schwer seine Sünde ist, was er in seinem Leben getan hat und dass er versteht, er hat sich nicht bloß an Menschen versündigt, sondern eigentlich in erster Linie hat er Gott beleidigt, hat er Gott wehgetan. Und wenn das alles ihm so klar wird, dass er einfach darunter zerbricht, dass er nicht so weiter kann und dass er wirklich von Herzen tief Leid darüber trägt und Buße darüber tut. Also Nummer eins, ein Mensch muss erkennen, ich bin nichts, ich kann nichts. Was wir letzten Sonntag gesagt haben, ich bin bettelarm. Und dass diese Erkenntnis ihn dazu führt, dass er Buße tut. Dass ihm die Sünden, die er in seinem Leben getan hat, so von Herzen wehtun. Dass in seinem Herzen ein großes Schuldbewusstsein aufkommt. Dass man sich wirklich bewusst ist, ich bin schuldig. Jetzt sind nicht die anderen schuldig. Nicht der oder der oder jener war mir ein Anstoß in der Gemeinde, deshalb führe ich jetzt so ein Leben. Sondern dass man einmal alle anderen vergisst, bloß sich selbst sieht und einem die eigene Schuld, die eigene Sünde vor Augen stellt. Und wenn Sünde in deinem Leben noch ist, dann solltest dich höchst bekümmern. Es sollte dir wehtun. Du solltest darüber Leid tragen. Diese Schuld muss da sein. Die Schuld, die uns zum Leid tragen, hinführt. Es ist mehr, als dass wir bloß sagen, ich habe gesündigt. Also was hier steht, glückselig sind die Leid tragen, das bedeutet noch mehr, als dass wir bloß sagen, ich habe gesündigt. Wir haben das eine Weile zurück mal in einer Jugendstunde mit der Jugend durchgenommen. Und wir haben gesehen, dass es in der Bibel, im Alten und Neuen Testament, siebenmal vorkommt, dass jemand mal gesagt hat, ich habe gesündigt. Also im Alten und im Neuen Testament insgesamt siebenmal steht geschrieben, wo jemand mal gesagt hat, wo eine Person gesagt hat, ich habe gesündigt. Die Worte, die fallen ja dem Menschen so schwer, über die Lippen zu bringen. Es ist fast so, als wenn das chinesische Vokabeln sind, die man fast nicht aussprechen kann. Ja? Wenn jemand mal zugeben muss, ich habe gesündigt. Sehr, sehr schwer auszusprechen, aus irgendeinem Grund. Aber selbst wenn jemand das einmal ausgesprochen hat, dann muss man immer noch weitersehen und prüfen, wie ehrlich war es gemeint. Lass uns mal kurz diese Personen einmal aus der Bibel durchgehen, die alle gesagt haben, ich habe gesündigt. Der erste ist der Pharao. Ich werde uns der Zeit halben jetzt nicht die einzelnen Bibelverse lesen, ich habe mir bloß immer das Zitat aufgeschrieben. Der Pharao, als Gott das Volk Israel aus Ägypten ausziehen wollte durch Mose, kam ja Mose mehrmals zu ihm und hat ihn gewarnt. Pharao wollte sie nicht ziehen lassen, dann kam eine Plage. Dann kam bald die zweite, die dritte, die vierte. Und ich denke, nach der fünften Plage, als dann Gott Hagel kommen ließ und vieles zerstört hat und Vieh umgekommen ist und so, dann ließ Pharao schnell Mose zu sich holen, Mose und Aaron. Und dann sagt er vor ihnen, ich habe gesündigt. Und das steht wirklich so in 2. Mose 9, Vers 27 und 28. Wenn du willst, schreib es dir auf und schau es zu Hause später nach. Da sagt der König Pharao, der ägyptische Herrscher, sagt, ich habe gesündigt. Ist doch schön. Ich meine, wir würden sagen, wow, hier hat sich ein Mensch bekehrt. Er hat gesagt, er hat eingesehen, er hat gesagt, ich habe gesündigt. Darf ich dich mal fragen, ist er deshalb jetzt in den Himmel gekommen? Wie gesagt, das hat er nach der fünften Plage gesagt. Und dann kam die sechste, die siebte, die achte, die neunte, die zehnte. Hat ihm das was genützt zu sagen, ich habe gesündigt? Das zweite Beispiel ist Bileam. In 4. Mose 22, Vers 34, Bileam ist ja ein ganz besonderer Mensch gewesen, den man schwer verstehen kann. Der war irgendwie ein zweiseitiger Mensch. Einerseits war er ein Prophet Gottes scheinbar. Andererseits aber hing er so sehr am Geld und am Reichtum und so er hing auf zwei Seiten. Aber auf jeden Fall hier in 2. Mose, in 4. Mose 22, Vers 34 lesen wir jetzt direkt von ihm. Da sagte Bileam zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt, denn ich habe es nicht gewusst, dass du mir auf dem Weg entgegenstandst. Nun, wenn es dir nicht gefällt, will ich wieder umkehren. Können wir uns hier nicht wieder freuen? Hier war wieder ein Mensch, der gesagt hat, ich habe gesündigt. Wir würden doch ein Lob- und Danklied anfangen singen können. Gott sei Dank, Bileam hat es endlich eingesehen. Er sagte, ich habe gesündigt. Was ist sein Ende gewesen? Ist Bileam in der Hölle oder wird er im Himmel sein? Was sagt uns das Neue Testament? Ist William selig gestorben oder nicht? Im Neuen Testament werden wir gewarnt, dass wir auch nicht diesen Irrweg einschlagen, den Bileam eingeschlagen hat. Wenn wir Bileams Ende schauen, sehen wir, dass er von Gott gestraft wurde und dass er verloren ging. Warum? Er hat doch gesagt, ich habe gesündigt. Lassen wir das mal, gehen wir mal zur nächsten Person. Josua Buch, Kapitel 7, Vers 20. Oder bevor das jemand aufschlägt, weiß jemand zufällig, wer hat in Josua Kapitel 7 gesagt, ich habe gesündigt? Jemand eine Idee? Josua Kapitel 7, Vers 20 hat jemand gesagt, ja, ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt. Wer hat es schon aufgeschlagen? Wer weiß? Wer könnte das sein? Achan. Achan, der gesteinigt wurde samt seiner Familie und samt seinem Vieh, der als ein warnendes Beispiel ist, dass wir nicht auch in Sünde fallen und verloren gehen. Dieser Mensch hat gesagt, wahrlich, ich habe mich an dem Herrn, dem Gott Israels, versündigt. Und er ging doch verloren. Wie ist das möglich? Schon drei Menschen, die alle gesagt haben, ich habe gesündigt und die haben alle so ein negatives Ende. Gehen wir zum vierten. König Saul. Im 1. Samuel Buch, da gibt es mehrere Bibelstellen, aber ich möchte diesen Vers bloß zitieren. 1. Samuel 26, Vers 21, da sagt Samuel so, nicht Samuel, Saul, entschuldigt, König Saul. Er sagt so, ich habe gesündigt. Nun ehre mich vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Saul hat wieder gesagt, ich habe gesündigt. Was war an sein Lebensende? Wie ist er gestorben? Hat er ein seliges Ende oder ein furchtbares Ende genommen? Wir wissen, ein schreckliches Ende. Er ist sogar so weit gegangen, dass er zur Wahrsagerin ging und dann von Gott verlassen, so in der am nächsten Tag in dem Kampf, in der Schlacht umgekommen ist. Wieder ein warnendes Beispiel. Und er hat gesagt, ich habe gesündigt. Der nächste in der Bibel, der das gesagt hat, ist der König David. Von ihm lesen wir im 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 13. 2. Samuel 12, Vers 13. Nachdem David sich sehr versündigt hat mit Bathseba, an ihrem Mann und an vielen anderen, da sagt er so, da sagte David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Hier ist jetzt ein anderer Mensch, der hat auch gesagt, ich habe gesündigt, dieselben Vokabeln, aber hier heißt es gleich, so spricht der Herr, deine Sünde ist weggenommen. Na, was ist hier der Unterschied? Warum wird David ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt und die anderen nicht? Der fünfte, von dem haben wir schon gelesen, Judas Ischariot, er hat auch gesündigt. Ich habe gesündigt, indem ich schuldlos Blut vergossen habe oder überliefert habe. Und dann das siebte Beispiel. Das vorher war das sechste, jetzt das siebte Beispiel ist in Lukas Kapitel 15, Vers 21. Da hat auch jemand gesagt, ich habe gesündigt. Wüsste jemand zufällig wer? Lukas 15, Vers 21 hat jemand gesagt, Vater, ich habe gesündigt. Wer? Der verlorene Sohn. Dankeschön. Der verlorene Sohn sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin hinfort nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Und jetzt überleg mal, von den sieben Beispielen aus der Bibel, von den sieben Menschen, die gesagt haben, ich habe gesündigt, darf ich dich mal fragen, wie viele werden im Himmel sein? Zwei. König David und hier aus diesem Beispiel der verlorene Sohn. Verstehen wir wirklich, wie es hier heißt, glückselig sind die, die da Leid tragen? Das bedeutet nicht bloß zu sagen, ja, es tut mir leid, ich habe dies und das gemacht oder ja, ich habe gesündigt. Nein, dadurch allein wird man noch nicht selig. Es ist eine innere Zerbrochenheit, dass es einem aufrichtig leid tut. Und so ein Leidtragen, das schließt auch ein, dass ein Mensch dann zu Gott kommt und vor Gott bekennt, was er getan hat. Dass er nicht versucht, sich zu rechtfertigen oder irgendwie, dass er sich schämt, darüber zu sprechen. Nein, wenn ein Mensch wirklich Leid trägt, wenn ein Mensch wirklich zerbrochen ist über seine Sünde, dann wird er sich nicht schämen zu sagen und auch zu bekennen. Erstmal zu Gott kommen und vor Gott bekennen. Also ich habe nicht gesagt vor dem Ältesten bekennen, sondern vor Gott bekennen. Das ist, worauf es ankommt. Zu Gott kommen und dem Herrn seine Sünden bekennen. Psalm 32, Vers 5 heißt es, sagt David, darum bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Seht, David hat verstanden, ich muss es bekennen, vor Gott bekennen, zugeben und auch wirklich mit dem Mund bekennen. Sprüche 28, Vers 13 heißt es, wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erfahren. Und in 1. Johannes 1, Vers 8 wird das auch noch einmal unterstrichen, wie wichtig ist, dass wir die Sünde bekennen, dass wir sie nicht leugnen. 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, also wenn wir die Sünde, die in unserem Leben ist, versuchen zu verstecken, zu bedecken, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, vor Gott bekennen auch in erster Linie, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, also wenn wir sagen, ich bin schon immer gut gewesen, ich bin schon immer Schmock gewesen, machen wir Gott zum Lügner, ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also der Mensch muss in seinem Leben zu dem Punkt kommen, dass er sagt, ich habe gesündigt und das auch wirklich vor Gott bekennt. Sich nicht schämt, das vor Gott zu bekennen. Auch die schlimmsten Sünden vor Gott zu bekennen. Und dem Herrn das zu sagen. Da war mal ein Mann, der ein schlechtes Leben geführt hat. In groben Sünden gelebt hat. Aber dann zum Glauben kam, ein Kind Gottes wurde, Gott hat ihm all diese Sünden vergeben. Und er war froh und frei und er hatte einen Eifer für den Herrn, er wollte für Gott leben, für Gott dienen und hat auch angefangen, das Evangelium zu predigen. Es war allerdings in einer anderen Stadt, wo ihn die anderen, die Menschen erstmal nicht so kannten. Dann auf einmal, eines Sonntag oder wann das war, kurz vor dem Gottesdienst, kommt jemand zu, einer, den er von früher kannte, und gibt ihm einen Zettel, steckt ihm einen Zettel in die Hand, kurz vor dem Gottesdienst. Und noch als er vorher unten saß, macht er den Zettel auf, liest, und jetzt schreibt jener, der ihn gut von früher kannte, beschreibt ihm sein ganzes Leben, alles, was er gemacht hat, wie er dies gemacht hat, wie er diese Sünde begangen hat, wie er jene Sünde begangen hat. Und den ganzen Dreck, den ganzen Schmutz hat er da aufgeführt. Dann unten hat er geschrieben, und jetzt willst du mir vorgeben und sagen, Wunder, wer du bist, jetzt willst du darüber predigen. Weißt du, ich werde aufstehen, wenn du es nicht selbst zugeben wirst, werde ich in der Versammlung aufstehen und das laut vor allen sagen, wer du gewesen bist. Wenn du jetzt predigen müsstest, was würdest du dann machen? Würdest du vielleicht vorher aufstehen zu jenem Mann sagen, bitte, bitte, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Wir werden später darüber reden, aber bitte tu es doch nicht. Weißt du, das ist jetzt nicht passend und so weiter. Oder was würden wir machen? Wisst ihr, was jener gemacht hat? Der ging nach vorne, nimmt einen Zettel raus, und dann hat er den ganzen Brief vorgelesen. Von A bis Z. Hat er alles vorgelesen, kein Wort ausgelassen. Und dann hat er gesagt, ja, so war mein Leben gewesen. Aber durch Gottes Gnade bin ich jetzt ein anderer Mensch. Jeder Mann konnte nicht sagen. an dieser Versammlung kamen viele Menschen zum Glauben. Seht, die Sünde bekennen, sich nicht zu schämen, die Sünde zu bekennen. Wenn wir irgendwie uns schämen, es kann sein, dass es noch nicht das ist, was hier heißt, glückselig sind, die da Leid tragen. Da bist du vielleicht noch nicht wirklich zerbrochen über deine Sünde. Wenn ein Mensch wirklich Leid trägt, dieses tiefe Leid, wie es hier heißt, dann wird er auch, das ist auch wichtig, ein Verlangen haben, nicht wieder diese Sünde zu tun. Es ist eine sehr, sehr ernste, sehr gefährliche Lehre oder Lage, in der Menschen sind, Menschen, die sich Christen nennen, sie glauben irgendwie, dass es okay ist, dass wir jeden Tag sündigen und dann immer wieder einfach am Ende abends beten sollen, Vater, vergib mir, dass ich gesündigt habe und dann sich ruhig schlafen legen. Das ist nicht, was hier gemeint ist. Göttliche Traurigkeit bewirkt in uns einen Hass gegen die Sünde. Einen Hass, dass wir das nicht mehr tun wollen. Da waren mal zwei Jungs, die haben draußen gespielt. Ein etwas kleinerer, der andere war etwas größer. Und der größere hat natürlich seine Größe ausgenutzt und hat den nicht richtig behandelt, den kleineren Freund. Und der Kleine wurde ganz mutlos. Der Kleine hieß Gerhard. Ging von ihm weg. Er hat sich in der Entfernung einfach hingesetzt und hat versucht, seine Tränen zurückzuhalten und hat versucht, für sich so versucht, also stark zu sein, aber die Tränen fingen ihm an zu kommen. Nach einer kurzen Zeit, nachdem es dem Älteren jetzt langweilig geworden ist, alleine zu spielen, dann ruft er den Gerhard und sagt, come on Gerhard, mir tut's leid. Komm, wir spielen wieder. Und dann sagt der Gerhard zu ihm zurück, ja, du sagst, tut mir leid, aber was für ein Leid ist das? Ist das so eine Art von Leid, dass du es nicht wieder tun wirst? Seht, er hat wohl schon früher Erfahrungen mit diesem Freund gehabt. Und so fragt er ihn, wie meinst du das, es tut mir leid? Tut es dir so leid, dass du es nicht wieder machen wirst? Oder wirst du es gleich wieder machen? Ich denke, als Kinder kennen wir das alle, ja? Ich denke, wir wissen genau, was er meinte. Seht, gehen wir mal zurück zu 2. Korinther 7. Wir haben das als Einleitung gelesen. Als Paulus hier an die Korinther schrieb, 2. Korinther Kapitel 7, schreibt Paulus in Vers 8 folgend. Denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Also, Paulus entschuldigt sich nicht und sagt, tut mir leid, entschuldigt, dass ich euch traurig gemacht habe. Nein, er sagt, das reut mich nicht. Und wenn es mich reute, denn ich sehe, dass euch jener Brief, wenn auch nur für eine Weile betrübt hat, so freue ich mich nun. Also er freut sich, dass er sie betrübt hat. Auf jeden Fall weiter. Nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr betrübt worden seid zur Buße. Denn ihr seid nach Gottes Willen betrübt worden, so dass ihr durch uns in keinerlei Weise einen Schaden erlittet. Er sagt, diese Betrübnis, dieses Leidtragen über die Sünde, er sagt, das war nach Gottes Willen, das war eine göttliche Traurigkeit. Das tut Paulus nicht leid. Ich wünsche auch, dass ein jeder, der noch Sünde in seinem Leben hat, dass er diese göttliche Traurigkeit erleben würde, dieses Zerbrochensein über die Sünde. Das ist eine gute, positive Traurigkeit. Das ist eine Traurigkeit, die dich glückselig machen wird, die du unbedingt brauchst, die ich dir unbedingt wünsche. Es heißt hier in Vers 9, in Vers 10, denn die Traurigkeit nach Gottes Willen bewirkt eine Buße zur Rettung, die niemand reut. Seht, wenn wir dieses Zerbrochensein über unsere Sünde haben, das wirst du später nie bereuen. Das wird dich glücklich machen. Das ist der Weg zum Glück. Die Traurigkeit, göttliche Traurigkeit bewirkt eine Buße, eine Traurigkeit, die niemand gereut. Die Traurigkeit der Welt aber bewirkt den Tod. Nehmen wir jetzt hier wieder Judas und Petrus. Seht, er war auch traurig, es hat ihn auch bereut. Aber er war nicht zerbrochen über seine Sünde. Wenn er so wie Petrus auch bitterlich geweint hätte und hatte gesagt: Herr, Meister, vergib mir, ich habe gesündigt. Wenn er diese göttliche Traurigkeit hätte, glaubt ihr nicht, dass Gott ihm vergeben hätte? Hat jetzt Judas, der für 30 Silberlinge verkauft hat, war seine Sünde unbedingt viel schlimmer als Petrus, der dreimal gelogen hat und Jesus dreimal, das heißt, er fing sogar an zu fluchen und Jesus sich zu verdammen. War dem Judas seine Sünde unbedingt so viel schlimmer als Petrus seine Sünde? Aber seht, der eine hatte die Traurigkeit der Welt und die bewirkte ihm den Tod, auch den ewigen Tod. Aber die göttliche Traurigkeit, die führt zur Reue, zur Buße, die führt zur Rettung. Vers 11. Seht, denn seht genau, dass ihr nach Gottes Willen betrübt worden seid. Wie viel Hingabe das hat das in euch bewirkt? Seht, die göttliche Traurigkeit, die bewirkt etwas. Der Mensch wird anders. Sie hat in ihm etwas bewirkt. Wie viel Hingabe hat das in euch bewirkt? Außerdem Verantwortung, Entrüstung. Es ist Entrüstung über die Sünde, Hass über die Sünde, Furcht, Gottesfurcht. Herr, ich will nicht wieder diese Sünde machen. Verlangen, Herr, ich will ganz nahe bei dir sein. Ich will in deiner Gegenwart leben. Eifer, für Gott eifern, für ihn zeugen. Und Vergeltungsbereitschaft. Ihr habt in allen Stücken bewiesen, dass ihr in der Sache unschuldig seid. Seht, der Mensch ist anders geworden. Das hat in ihm was bewirkt. Das ist die göttliche Traurigkeit. Und hier zurück zu unserem Vers. Glückselig sind die Leidtragenden, die so Leid tragen, also dass sie von Herzen zerbrochen sind. Dass sie das bekennen, dass sie das sich nicht schämen zu bekennen und dann auch das Verlangen, nicht wieder diese Sünde zu tun. Das heißt, dann heißt es hier: Glückselig sind die, der Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Weißt du, wenn ein Mensch so zu Gott kommt, mit so einem Zerbrochensein über seine Sünde, den wird Gott unbedingt nicht hinausstoßen. Gott sieht ja in unsere Herzen hinein, er weiß 100% genau, wie wir es meinen, ob es eine göttliche Traurigkeit ist, ob es dieses Leidtragen ist. Und wenn er das in uns sieht, dass jemand so zu ihm kommt, den Menschen wird er niemals hinausstoßen. Wer so zu ihm kommt, den wird er nicht traurig weggehen lassen. Den wird er nicht leer von sich weggehen lassen, sondern dieser Mensch bekommt einen himmlischen Trost, einen himmlischen Frieden. Eine Freude, ein Glück, das du nirgendwo anders finden kannst. Sehen wir hier die Stufen. Erstens Nummer 1, ein Mensch muss erkennen, ich bin bettelarm. Und dann über die Sünde zerbrochen sein, eine Reue. Und mit dieser Reue, wirklich mit diesem Leidtragen, dieses tiefste Leiden zu Gott kommen, vor ihm bekennen. Und dann mit diesem Verlangen, Herr, ich will das nicht wieder, nie wieder. Mir ist das so gegen an, diese Sünde in all diese Lüste, in denen ich gelebt habe. Wer so zu ihm kommt, der wird von Gott getröstet werden. Und wenn ein Mensch so zerbrochen auf den Knien vor Gott liegt und sagt: Herr, bitte vergib mir. Weißt du, und wenn dann der göttliche Trost von oben kommt und der Mensch, man merkt es auf einmal, und wenn du mit einem so einem Menschen schon gebetet hast, auf einmal merkst du den Unterschied. Auf einmal merkst du, wie er auf einmal anfängt zu danken, wie er auf einmal freudig wird. Dieser Friede, dieser göttliche Trost, das ist ein Glück. Das ist wahres Glück. Das wünsche ich auch dir, wenn du es noch nicht erlebt hast, auch heute Morgen vielleicht hier bist und du sagst, dieses Glück kenne ich nicht. Ich wünsche dir auch, dass du so zerbrochen wirst über deine Sünde und dann so zum Heiland kommst. Sagst, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Ich bin ganz arm, ich kann nichts. Und der Vater nahm diesen verlorenen Sohn an, küsste ihn, umarmte ihn, gab ihm die besten Kleider und es begann ein Fest. Das heißt, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ein Glück, eine Party, eine Freude, die du nirgendwo anders finden kannst. Dieses Glück wünsche ich dir. Amen.